Für die heutige Folge darfst du dir ein bisschen Zeit nehmen. Diese Folge dauert ein bisschen länger und vielleicht führt sie dich auch in das Thema hinein, das einen großen Anteil in dem Gespräch hat, das ich heute führe, die Ruhe. Trauer und Ruhe. Es geht auch um Trauer und Scham, wie die beiden zusammenhängen. Es geht um Schockstarre im Zusammenhang von Trauer in der Kindheit und wie wir, wenn wir erwachsen sind, unser Nervensystem nutzen können, um uns selbst in der Trauer zu unterstützen. Hallo und herzlich willkommen bei Bewegt Trauern Bewusstsein für alle, die in der Trauer feststecken, mehr über Trauer und Trauern erfahren wollen und die wieder ein erfülltes Leben mit ihrer Trauer führen möchten. Ich bin Dr. Tanja Pfister, selbst Witwe und Waise, und ich begleite Trauernde durch meinen neuen körperbasierten Weg. Schön, dass du da bist. Heute ist Theresa Ackermann bei mir zu Gast. Weniger müssen, mehr Mensch sein, das steht auf ihrer Webseite ganz oben. Theresa ist Wirtschaftsingenieurin, ehemalige Unternehmensberaterin und war lange Jahre im Automobilkonzern tätig. Heute ist sie Trainerin für emotionale Intelligenz, Nervensystemcoach und sie begleitet Teams in Kulturveränderungsprozessen. Und sie ist Tänzerin und daher rührt auch eine unserer Verbindungen. Und da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen. Herzlich willkommen, Theresa.
Vielen lieben Dank, Tanja.
Theresa, ich starte gleich mit der ersten Frage. Was bedeutet es, das fünfte von 6 Kindern zu sein?
Oh, spannende Frage. Vor allem, also vielleicht für die Zuhörer, ich bin das fünfte von 6 Kindern und gleichzeitig aber im Patchwork. Also das heißt, ich habe 2 ältere richtige Geschwister, 2 ältere Stiefgeschwister und dann einen jüngeren Halbbruder. Ich bin bei meinem Vater aufgewachsen und dementsprechend diese Kombination, dass wir wirklich alle in einem Haushalt groß geworden sind, zumindest mal ab meinem 7. Lebensjahr. Und für mich war das echt eine Herausforderung, weil ich mich eigentlich in dieser Konstellation oft selber verloren habe, weil ich mit meiner Stiefschwester insbesondere in einer Klasse war. Also wir waren ungefähr ein Alter, sie 5 Monate älter, also etwas älter als ich. Und dadurch waren wir halt extrem gut vergleichbar. Und ich hatte halt oft dieses Bild von mir, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht intelligent genug bin, dass ich schlechtere Noten als sie schreibe und so weiter. Und bin tatsächlich, obwohl ich ein Abi von 1,7 gemacht habe, was ja wirklich ein super Abi ist, mit dem Selbstbild aus der Schulzeit rausgegangen, dass ich eigentlich dumm bin und nicht so gut bin und so weiter und so fort. Und ja, ich würde sagen, das hat viel auch mit dieser Konstellation zu tun gehabt.
Ja, also ich habe deshalb gefragt, weil ich bin die Älteste. Da ist man einfach in einer anderen Rolle. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, es kann dann schon sein, dass man in so einer großen Familie, gerade wenn man dann verglichen wird auch mit der Schwester, dass man eigentlich so die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr so spürt. Also führt es dann dazu, dass man die Verbindung zu sich selbst auch so ein bisschen verliert? Würdest du das so beschreiben?
Ja, das würde ich ganz genau so beschreiben. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt nur an den Geschwistern liegt. Das hat sicherlich auch mit vielen anderen Faktoren zu tun. Aber ich habe halt früh in meiner Kindheit gelernt, dass ich halt eher funktionieren muss, wenn ich mal meine eigenen Bedürfnisse kommuniziert habe. Und mir ist das witzigerweise, ich war kürzlich noch mal in so einem Patchwork-Familienurlaub und selbst da ist mir das wieder aufgefallen, dass meine Stiefmutter das heute noch manchmal macht. Also da habe ich irgendwie diese Idee ausgesprochen, ich könnte irgendwann ja mal ein Buch schreiben und das könnte ich ja vielleicht, wir waren im Urlaub auf Norderney und dann dachte ich, ich könnte ja mal einfach irgendwie 3 Monate auf Norderney verbringen und dort mein Buch schreiben. Und dann sagt sie zu mir, nee, Theresa, das geht nicht, weil da gibt es keine Lektoren. Und dann dachte ich so, also ich habe es in dem Moment auch gar nicht kapiert und habe gedacht, sie hat recht. Und dann hinterher dachte ich erst, das stimmt überhaupt nicht, dass du heutzutage noch einen Lektor vor Ort brauchst. Also so, und solche Dinge habe ich halt auch oft nicht nur von meinen Geschwistern, sondern auch irgendwie von meinen Eltern erlebt, dass so das, was ich gesagt habe, wie so weggewischt wurde. Und dann, und als Kind passiert es ja dann oft, dass wir, wenn sowas oft weggewischt wird, dass du dann halt irgendwann deine eigene Wahrnehmung in Frage stellst. Also du stellst ja nicht die Frage der Eltern, die Wahrnehmung der Eltern in Frage, sondern du stellst ja deine eigene Wahrnehmung in Frage, weil jetzt aus Traumasicht, Bindungstraumasicht, es für dich als Kind ja überlebenswichtig ist, dass du quasi die Verbindung zu den Eltern nicht verlierst. Und da habe ich sicherlich meine Bedürfnisse oft hinterfragt und dachte, dass die halt nicht so wichtig sind oder falsch sind und so weiter. Also ich bin da sicherlich mit vielen Schamthemen rausgekommen.
Ja, das ist wirklich total spannend, ja, wie Menschen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass deine Stiefmutter selbst noch nie ein Buch geschrieben hat. Und oder hat sie schon mal eins geschrieben?
Nee, hat sie nicht.
Nee, eben. Nee,
meine also Mutter, ich hab ja, aber meine Stiefmutter nicht.
Ja, also ich habe zum Beispiel mein Buch geschrieben, komplett. Und dann bin ich erst zum Verlag gegangen. Da war es schon komplett fertig. Und das heißt ja auch immer, man soll immer zuerst nur ein Exzerpt dahin schicken. Und ich wusste aber beispielsweise bei mir, ich möchte mir diesen Druck nicht antun, dass ich dann liefern muss mit den beiden Kindern hier, sondern ich möchte das Buch in meinem Tempo schreiben. Und die Lektorin, die kam bei mir erst ganz am Schluss, also als das Buch längst fertig war, deshalb hätte ich mir die Frage gar nicht gestellt. Um das Thema soll es ja gar nicht gehen, aber es ist schon wirklich spannend, dass uns diese alten Muster aus der Kindheit dann doch begleiten. Und wenn du da jetzt heute als Nervensystemcoach nochmal drauf schaust, weil das ist ja eines deiner Spezialgebiete. Und du nochmal, weil du hast uns das gerade geschildert mit deiner Schwester. Welchen Einfluss hat denn diese Art von Vergleichen auf unser Nervensystem?
Also erstmal ist ja immer die große Frage, was ich ganz wichtig finde, ist der Vergleich wirklich von außen gekommen oder habe ich das nicht auch gemacht? Also ein Teil davon habe sicher ich auch als Kind gemacht, aber irgendwo auch, weil es mir vorgelebt worden ist. Aber ich glaube schon auch immer, dass ein Teil der Wahrnehmung unserer Kindheit auch nur unsere Wahrnehmungsfilter sind. Das finde ich immer mega wichtig, weil ich habe auch ein paar Sachen durch die Aufarbeitung meiner Kindheit herausgefunden, die ich als Kind ganz anders wahrgenommen habe, weil mir auch zum Beispiel Informationen gefehlt haben, wo ich mir einen Teil der Geschichte hinzugedacht habe, was gar nicht stimmte. Und dadurch war ich dann vielleicht auch in einer Geschichte, die gar nicht stimmte. Also das finde ich immer ganz, ganz wichtig. So, jetzt nochmal zurück zu deiner Ursprungsfrage. Also formulier die nochmal genau.
Also welchen Einfluss dieses Vergleichen auf unser Nervensystem hat?
Also was in meiner Wahrnehmung passiert, und ich beschäftige mich gerade viel mit dem Thema Bindungs- und Entwicklungstrauma, ist halt, was ich eben schon mal gesagt habe, wir priorisieren als Kinder wirklich diese Bindung zu unseren Eltern. Und wir schauen halt, dass wir da Strategien entwickeln. Und dieses Vergleichen ist im Prinzip ja schon eine Strategie. Dieses, oh Gott, ich muss mich irgendwie vergleichen und ich muss irgendwie in diesem Vergleich gut abschneiden, ist ja auch schon eine Strategie, die sich auch im Nervensystem manifestiert. Das heißt, ich habe vielleicht auch heute noch die Tendenz und ich würde sagen, ich war ja eine Zeit lang auch mal auf Instagram, jetzt bin ich nicht mehr mit meiner Selbstständigkeit dort. Das war schon auch ein Ding, was ich da auch weitergelebt habe. Das heißt, diese ganzen Muster, die wir in der Kindheit entwickeln, und bei mir war es einmal vergleichen, aber auch dieses Anpassen, People-Pleasing, zu schauen, was sind die Bedürfnisse aller anderen, also jetzt mal um ein paar mehr Beispiele zu nennen, nicht nur das Vergleichen. Das sind alles Strategien, die ich in meiner Kindheit entwickelt habe, um die Bindung zu meinen Eltern nicht zu verlieren. Und die mache ich im Prinzip, wenn ich mir das nicht bewusst bin, dann als Erwachsene immer noch so weiter. Und meine Beobachtung ist heute, dass ich immer mehr da rauskomme. Je mehr mein System aber im Stress-Modus ist, umso mehr umso leichter gelange ich auch wieder in die alten Muster rein, weil die sind einfach altbewährt. Daher sagt das Nervensystem halt, also am Ende, hey, das hat mein Leben lang funktioniert, warum soll es nicht heute wieder funktionieren?
Genau, und das ist dann anstrengend, den anderen Weg zu gehen. Aber wichtig ist halt, dass es uns bewusst ist. Moment mal, ich gehe wieder hier auf die alten Wege.
Genau.
Jetzt hast du uns ja schon einiges erzählt zu deinem Aufwachsen. Deine Eltern, die haben sich getrennt, als du 6 Jahre alt warst. Und
genau.
Ich spreche ja immer davon, dass wir immer dann trauern, wenn wir etwas uns Liebgewonnenes verlieren. Kannst du dich denn noch an diese Zeit erinnern, als du dein Elternhaus, also jetzt so wie du es eben bis dahin gekannt hast, verloren hast? Gab es da eine Trauer schon in dem Alter und wie sah die aus?
Also ich glaube, ich habe die Trauer damals nicht wahrgenommen. Also zumindest, also ich, man vergisst ja auch viel, auch gerade mit 6 Jahren. Ich glaube, ich war eher in so einer Schockstarre, weil einfach meine Eltern, ich habe das nicht damit gar nicht gerechnet. Also als Kind gibt's ja so, dass man vielleicht vorher schon mal merkt, dass die Eltern sich ständig streiten und so weiter und so fort. Aber das habe ich alles nicht wahrgenommen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwas nicht passen könnte. Ich war so ein bisschen so wie aus meinem, also heile Weltleben irgendwie plötzlich rausgestoßen. Und die Herausforderung ist ja, mit einem 6-Jährigen bespricht man auch viele Dinge nicht. Das heißt, was bei mir so angekommen ist, ist, okay, die besprechen mit mir ganz viel nicht. Die erzählen mir alle nicht, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen. Die fragen mich aber auch nicht, wie ich mich eigentlich fühle. Also hatte ich das Gefühl, okay, das hat hier alles gar keinen Platz. Ich muss das alles irgendwie wegorganisieren. Also meine vielleicht Fragen, meine Ängste, meine Traurigkeit, meine Wut, meine was weiß ich. Ich hatte halt irgendwie das Gefühl, das muss ich alles wegorganisieren. Und ich habe das alles in mir wegorganisiert. Und am Ende würde ich sagen, ist das am Ende, weil um das alles wegzuorganisieren, braucht man ja wahnsinnig viel Energie. Also der Körper braucht ja wahnsinnig viel Energie, um das alles irgendwie zu unterdrücken. Und dadurch bin ich in so eine Schockstarre gefallen, weil diese Schockstarre einfach dann auch sichergestellt hat, dass ich mich weiter im Griff halten konnte. Weil auf einer anderen Ebene habe ich natürlich funktioniert und bin jeden Tag weiter schön in die Schule gegangen und habe da schön immer aufgepasst und auch irgendwie geguckt, dass ich, keine Ahnung, mit 6 Jahren das die Zahlen lerne und das Alphabet lerne und so weiter und so fort.
Ja, also eigentlich wie bei Erwachsenen auch, da kommen ja auch ganz viele in so eine Schockstarre und parallel dazu in diesen Funktionsmodus, um die Gefühle nicht zu spüren. Und also so wie du das beschreibst, so ähnlich war es ja bei mir auch, dieses Gefühl als Kind, für meine Trauer ist hier kein Platz, meine Trauer ist nicht richtig. Und ich muss das irgendwie alleine mit mir ausmachen, weil die anderen, die sehen das gar nicht oder ja, existiert eigentlich gar nicht für die anderen die Trauer.
Ja, genau. Und ich habe auch nicht mitbekommen, wie meine Geschwister damit, also so richtig bewusst kann ich nicht sagen, wie meine Geschwister damit eigentlich umgegangen sind oder auch meine Eltern, dass die mal gesagt hatten, boah, ich bin jetzt gerade eigentlich überfordert und traurig oder so. Das habe ich auch nie gehört. Die haben einfach auch uns Kindern gegenüber, und ich glaube, das ist auch sowas, was Eltern ganz oft machen, einfach weiter funktioniert in der Entscheidung, die sie getroffen haben. Und dadurch kam natürlich bei mir auch die Botschaft an, oh, ich muss funktionieren. Klar, es gibt sicherlich auch Kinder, die da rebellisch drauf reagieren und dann anfangen zu rebellieren. Aber das war nicht der Weg, den irgendwie ich bei mir in der Familie, also jetzt nicht nur bei mir, sondern auch jetzt bei meinen Geschwistern, habe ich das nicht beobachtet.
Ja, und dann sind ja deine Eltern vor über 20 beziehungsweise 15 Jahren schon beide gestorben. Und du sagst, nach dem Verlust deiner Mutter hast du angefangen, dein Leben zu hinterfragen. Wie genau sah das aus, Theresa?
Also vielleicht erstmal für die Zuhörer. Also mein Vater ist gestorben, als ich 19 war. Und ich bin ja, wie gesagt, bei meinem Vater aufgewachsen. Und meine Mutter ist dann gestorben, als ich 27 war. Und ich bin jetzt heute 42. Genau. Und ich sage eigentlich immer, nach dem Tod meines Vaters habe ich angefangen zu reden. Und nach dem Tod meiner Mutter habe ich angefangen zu fühlen. Was schon mal total gut war nach dem Tod meines Vaters, weil ich hatte nie geredet. Ich hatte ja nie gesagt, wie es mir geht, welche Fragen ich habe. Und ich habe tatsächlich, würde ich sagen, nach dem Tod meines Vaters sehr, sehr viel auch schon mit meiner Stiefmutter aufgearbeitet, indem wir über Dinge gesprochen haben, wo ich vielleicht mit 19 oder 20 Jahren dann vielleicht auch bereit zu war, was man mir mit 6 Jahren vielleicht auch noch nicht erzählen wollte oder mit 7. Das heißt, da habe ich viele Dinge auch erfahren, die ich so noch nicht wusste. Und das hat mir sicherlich damals auch schon irgendwie so diese ersten Schubser in die Richtung gegeben, dass ich mehr Dinge hinterfragt habe. Und es gab einen Schlüsselmoment, würde ich sagen. Und zwar hat meine Stiefmutter mal zu mir gesagt, in dieser Verarbeitung des Todes meines Vaters, wo meine Mutter noch gelebt hat, dass mein Vater immer mal überlegt hatte, ob er nicht mit mir mal zu einer Kindertherapeutin geht. Und das war für mich wie so eine Erlaubnis, ich darf also mir Hilfe holen. Also wenn mein Vater schon diese Ideen hat, dass ich zu einer Kinder, dann darf ich also mir Hilfe holen. Dazu muss man jetzt sagen, von innen hatte ich gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt wahnsinnig viel Hilfe brauche, weil auf einer anderen Ebene habe ich ja total funktioniert, mein Studium schnell durchgezogen, habe dann in einer Unternehmensberatung angefangen, war da auch erfolgreich und so weiter und so fort. Also auf einer anderen Ebene kann man ja jetzt gar nicht sagen, ja, wofür brauchte sie denn überhaupt eine Therapie? Therapie. Aber überhaupt dieser Samen war in mir gepflanzt. Ich könnte mir Hilfe holen, weil ich immer wusste, meine Mutter hatte Suizidversuche in meiner Kindheit. Und da dachte ich halt irgendwie schon immer, ja, irgendwie wäre es vielleicht ganz gut, da mal hinzuschauen. So, also oder schon immer ist vielleicht falsch, aber ich habe schon irgendwie nach dem Tod meines Vaters gedacht, es wäre vielleicht schon gut, wenn ich irgendwann mal das aufarbeite. Und ja, dann ist meine Mutter dann gestorben, als ich 27 war, und sie hat tatsächlich Suizid begangen. Also sie, genau, im Juli 2011. Merke auch jetzt, dass meine Stimme ein bisschen brüchiger wird, also dass da einfach auch gleich wieder so eine Scham, so ein bisschen, obwohl ich das schon sehr verarbeitet habe, aber so ein bisschen ist doch immer wieder gleich eine Scham, und merke aber auch immer, das ist das, was ich heute mache, ich spreche es an und direkt ändert sich wieder was und merke, meine Stimme ist wieder da.
Interessant.
Und ich weiß,
dass da Scham bei dir kommt. Wieso bei dir?
Bei mir kommt die Scham, also die war natürlich in meiner Kindheit schon da. Also im Sinne von mich für meine Mutter schämen. Was habe ich für eine Mutter? Auch so Sachen wie der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Gedanken kenne ich von mir sehr gut. So auch eine latente Angst vielleicht manchmal, die ich gehabt habe als Kind, als Jugendliche. Heute habe ich die gar nicht mehr. Aber als Jugendliche habe ich auch manchmal gedacht, ob ich wohl auch depressiv werden könnte. Also solche Ängste und schon eine Scham, weil das natürlich in der Gesellschaft auch als Makel gesehen wird oder so, die Mutter hat sich umgebracht und so weiter. Wenn man das mal mitbekommen hat in der Gesellschaft jetzt vor meiner Mutter, das wurde ja schon immer so ein bisschen tuschelig drüber geredet. Und dadurch habe ich natürlich als Kind auch immer diese Botschaft gekriegt, irgendwie ist da was mit mir falsch, wenn meine Mutter sich umbringt. Weil Scham ist ja grundsätzlich dieses Gefühl von, ich bin falsch.
Eben, deshalb habe ich jetzt ja auch gerade nachgefragt, weil das ist ja, glaube ich, auch immer super wichtig zu verstehen, gerade wenn wir so einen Fall in der Familie haben von Suizid, den begeht ja die andere Person, das ist eine eigenständige Person und ich bin ich. Wieso soll ich mich jetzt für das Verhalten der anderen Person schämen? Und das ist schon wirklich interessant. Also vielen Dank für deine Offenheit hier, Theresa, an der Stelle, dass wir da eben so vermuten, von außen liegt da ein Makel vor. Aber vielleicht, du hast es ja auch geschildert, du hast es tatsächlich so erlebt auch, dass getuschelt wurde. Und das sind natürlich solche tiefen Erfahrungen, die nimmt man dann mit, ja, und die bleiben dann. Wobei ich es persönlich halt immer ganz, ganz wichtig finde für die Trauernden, es halt auch zu sehen, da ist ein eigenständiger Mensch und die Person entscheidet für sich, weil, ja, ich habe mich jetzt entschieden, einen gelben Pullover anzuziehen, du hast dich für ein blaues Shirt entschieden und ich hoffe, du schämst dich jetzt nicht für mich, weil ich jetzt ein gelbes Shirt anhabe, weil es ist ja meine Entscheidung, wie ich mich kleide. Und ich glaube, das kann vielleicht in der Trauer, wenn es eben Suizid in der Familie gibt oder auch im Freundeskreis, sich daran immer nochmal zu erinnern. Das sind eigenständige Personen.
Absolut, absolut. Also es sind eigenständige Personen und trotzdem kicken da natürlich genau, wo du mich am Anfang nachgefragt hast, die alten Nervensystemmuster rein. Und das ist natürlich auch ein altes Nervensystemmuster von mir, so dieses, oh Gott, wenn irgendwie einer in meiner Familie, weil wir ja auch eine gewisse Identifikation oft mit unseren Eltern haben und dadurch, durch diese Identifikation, die wir mit unseren Eltern haben, kommt dann natürlich auch oft dieses, oh Gott, wenn die so sind, was ist dann mit mir? Genau. Aber deine ursprüngliche Frage war, ja, da, wir haben jetzt ein bisschen ausgeholt, aber deine ursprüngliche, ich habe sie mir gemerkt, war, dass ich quasi mit dem Tod meiner Mutter dann mein Leben verändert habe oder diese Entscheidung getroffen habe. Und wo ich auch, also was ich noch genau weiß, ist, dass ich wirklich dann an dem Tag des Todes meiner Mutter gesagt habe, so, und jetzt schaue ich hin und ich warte nicht mehr ab. Weil ich hatte schon während meinem Studium immer mal gedacht, naja, ich könnte ja mal sowas machen, aber ich war ein bisschen gehemmt, weil ich erstmal nicht so genau wusste, wo soll ich überhaupt hingehen. Also es gibt ja auch so viel Angebot und dann gibt es auch bei den Therapeuten ja so viele Namen. Ich habe das alles nicht verstanden. Was ist jetzt eigentlich eine Verhaltenstherapie? Was ist, ich meine, jetzt inzwischen ist es ja noch komplizierter geworden, weil sich ja auch immer wieder neue Therapiemethoden entwickeln. Aber ich habe da immer nicht gewusst, wohin. Und dann habe ich immer gedacht, naja, jetzt habe ich kein Geld. Und dann war ich in einer Unternehmensberatung, dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt habe ich keine Zeit. Und dann nach dem Tod meiner Mutter habe ich gesagt, so, und jetzt nehme ich mir die Zeit. Krasserweise habe ich wirklich auch einen Tag vor der Beerdigung meiner Mutter ein neues Jobangebot bekommen, sodass ich dann auch wirklich, also ich meine, war halt dann vielleicht auch Divine Timing an dem Moment, sodass ich dann halt wirklich auch wieder mehr Zeit hatte, weil ich dann halt aus der Unternehmensberatung rausgegangen bin und dadurch auch wieder einen, ich sag mal, Job mit weniger Reisen oder gar nicht mehr Reisen und geregelteren Zeiten und so weiter hatte. Genau, und diese Entscheidung habe ich getroffen und ich glaube, dass sich dann wirklich mein Leben so verändert hat und so, dass es dann erst Schritt für Schritt einfach durch die ganzen Reflexionen, die ich dann gemacht habe, entstanden. Das war noch nicht in dem Moment, das war eher die Entscheidung, ich arbeite jetzt meine Kindheit auf, die ich damals getroffen habe.
Mhm. Ja, es ist interessant, dass so ein Verlust wie so ein Startschuss sein kann. Zum einen endlich zu reden und zum anderen zu sagen, jetzt schaue ich wirklich mal genau hin, was ist denn da so in mir?
Ja.
Was ich auch spannend finde, ist, dass du ja einen sicheren Job hattest im Automobilkonzern und dann verlierst du erst deinen Vater, dann die Mutter. Da bricht ja schon so ein bisschen Sicherheit weg, weil die Generation so vor uns ist ja dann weg und da bricht also zuerst mal so die Stabilität in der Familie weg, dieses Wissen, ich bin ja immer noch das Kind meiner Eltern.
Ja.
Zu absolut. Einem, ich bin jetzt allein ohne Eltern, damit muss man erstmal klarkommen. Und dann bringst du kurz drauf sozusagen noch mehr Unsicherheit in dein Leben, nachdem du dich nach 15 Jahren im Konzern selbstständig gemacht hast. Wie kam es dazu?
Ja. Witzigerweise, als ich noch in der Unternehmensberatung war, da habe ich auch mal so mitbekommen, dass sich andere selbstständig machen und so. Und dann habe ich immer gedacht, ich mache mich nie selbstständig. Und habe immer gedacht, so selbst und ständig und dann muss man irgendwie nur noch arbeiten und so weiter und so fort. Und habe damals ja schon in der Unternehmensberatung gespürt, dass wenn der Fokus in meinem Leben nur auf Arbeiten liegt, dass das irgendwie für mich nicht der Weg sein kann. So, das habe ich damals gespürt. Und dann habe ich diese ganze Arbeit gemacht. Ich habe dann, wo wir ja auch noch zukommen, ich habe ganz viel getanzt. Ich habe tatsächlich, das ist ja echt ein bisschen verrückt, nie eine klassische Therapie gemacht. Jetzt bin ich in einer therapeutischen Ausbildung, wo ich auch Therapiesitzungen habe. Aber es sind die allerersten in meinem Leben jetzt mit 42, dass ich klassische Therapiesitzungen habe, weil ich wirklich vorher viele, viele andere Wege gegangen bin, verschiedene Workshops, aber vor allem Tanzen. Tanzen war ja mein totaler Weg. Und dadurch hat sich halt immer mehr in mir verändert. Also einerseits habe ich ja auch eine etwas andere Ausbildung als du gemacht, aber auch eine Conscious Movement Ausbildung gemacht. Und dadurch kam ja schon mal so diese grundsätzliche Idee, oh, ich will das gerne weitergeben. Und witzigerweise haben wir beide ja sogar dieselbe Coaching-Ausbildung gemacht, zwar in anderen Jahrgängen. Dann habe ich noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ich würde sagen, in mir ist, und das hat ja auch wieder viel mit dem Nervensystem zu tun, weil wenn wir das Nervensystem regulieren und das ist ja mein Fachgebiet, wenn wir das Nervensystem regulieren und das Nervensystem wird im Prinzip dysreguliert, einerseits durch Trauma, durch chronischen Stress und durch ungefühlte Gefühle. Und ich würde sagen, chronischer Stress war immer noch mein Leben, aber Trauma und ungefühlte Gefühle hatte ich halt schon sehr stark dann irgendwann durchgefühlt. Und dadurch hat sich in meinem Nervensystem immer mehr diese innere Sicherheit gebildet. Und irgendwann war dieser Punkt, wo ich dann das auch total gespürt habe, dass ich jetzt gerne mich selbstständig machen würde. Und gleichzeitig habe ich irgendwie auch so klare Botschaften vom Leben bekommen. Also ich habe einen Kooperationspartner, du hast ja gesagt am Anfang, dass ich Trainings für emotionale Intelligenz gebe. Und ich habe einen Kooperationspartner und die hatten irgendwie schon mal zu mir gesagt, ja, Theresa, es könnte ja vielleicht irgendwann mal eine Möglichkeit sein, dass du bei uns auch als Trainerin einsteigst. Und dann hatten die das mal irgendwann angesprochen und dann aber nie wieder davon gesprochen. Dann habe ich schon gedacht, ach, vielleicht haben die auch kein Interesse mehr. Und dann war ich aber bei denen in einem Seminar und an dem einen Tag, es hat geregnet. Sonst wäre ich spazieren gegangen, aber es hat geregnet. Dann dachte ich mir, ach, ich gehe mal schön früh, um meine Rechnung zu bezahlen, weil ist ja immer gerne eine lange Schlange, wenn man am Seminarende dann irgendwie, so, dann war da keine Schlange. Das heißt, ich habe sofort bezahlen können. So, dann war ich fertig. Dann bin ich super früh in den Raum gegangen und dann haben die irgendwie noch was Geschäftliches geredet. Und dann habe ich gedacht, oh, ihr redet noch irgendwas Geschäftliches, soll ich wieder gehen? Und dann sagen die zwei zu mir, nee, Theresa, bei dir haben wir eh das Gefühl, du bist schon Teil des Teams. Und dann dachte ich so, wie crazy, dass das jetzt passiert ist, weil ich, das hat sich so geführt angefühlt, dass dieses Gespräch jetzt so entstehen sollte. Und ich könnte dazu noch mehr Geschichten erzählen. Also so Geschichten, wo ich einfach das Gefühl hatte, dass mir das Leben wirklich die Botschaft gegeben hat, ich soll das jetzt tun. Genau. Und plus natürlich dieser Kooperationspartner hat mir natürlich auch geholfen, mit einer gewissen Sicherheit in die Selbstständigkeit zu gehen.
Ja, ich kenne das auch und das ist auch das, was ich den Menschen immer sage, die bei mir im Coaching sind, wenn wir offen sind. Also du hast ja gerade berichtet, du warst schon so ein bisschen offener in Richtung Selbstständigkeit und plötzlich, zack, 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 passiert eine Sache nach der anderen, wo man sich denkt, wow, wie kommt es jetzt? Ich mache gar nichts und alles kommt zu mir. Aber indem wir offen sind und bereit sind, dann passiert plötzlich ganz viel. Na, du hast gerade eben den Begriff Conscious Movement fallen lassen. Ich weiß natürlich, was das ist, aber magst du mal unseren Zuhörerinnen noch mal kurz erklären, was wir da machen, du und ich, wenn wir Conscious Movement betreiben?
Ja, das ist echt eine super Frage, weil jetzt kommen wir zum Thema. Ich weiß immer auch nicht, was ich sagen soll, ob ich Conscious Movement sagen soll, weil das versteht kein Mensch, oder ob ich Tanzen sagen soll, weil beim Tanzen kommen wir wieder zurück zum Thema Scham. In der Gesellschaft ist das Thema Tanzen einfach sehr, sehr stark mit Scham oftmals auch belegt. Und im Prinzip ist es eine Art von freiem Tanzen. Und in diesem freien Tanz, für mich ist das wie so ein Raum, wo es kein richtig oder falsch gibt. Oder vielleicht der Raum, wo es am wenigsten richtig oder falsch gibt. Und ihr habt ja vielleicht schon gehört oder verstanden von mir, dass ich als Kind viel dieses Gefühl hatte, oh, ich bin falsch. Also plötzlich gab es da einen Raum, wo es kein richtig oder falsch gibt. Hat mich auch erstmal ein bisschen überfordert, weil das war ja gar nicht meine Welt. Und gleichzeitig hat es mich total entspannt, weil ich plötzlich dort einfach sein konnte, wie ich bin. Ich konnte dort meine Gefühle fühlen. Ich konnte dort meine Bewegung machen, wie ich sie wollte. Ich konnte irgendwie mit Menschen im Kontakt sein oder auch nicht. Und es war einfach so immer mehr, dass ich gemerkt habe, wow, das ist so der Gegensatz zu dem, was ich sonst in meinem Leben lebe. Ich bin halt sonst wirklich eher so angepasst, vielleicht auch Kontrollanteile, die drin sind und so. Und ich habe so das Gefühl, im Tanzen kann ich auch lernen und auch meinen Körper, mein Nervensystem, wie fühlt sich das denn eigentlich an, mal die Kontrolle vielleicht auch loszulassen. Das heißt, ich konnte dort sehr, sehr viele Dinge im Körper erfahren, die am Ende erstmal nur auf einem Tanzboden passieren. Und meine Erfahrung ist aber, dass wenn wir Dinge immer wieder erfahren im Leben, dann können wir sie immer mehr auch mit ins echte Leben jetzt mal, sag ich mal, leben, also ins wirkliche Leben nehmen. Und das habe ich halt auch erlebt. Also ich habe halt erlebt, wie dieser Tanz mehr und mehr mich verändert hat und ich immer besser meine Bedürfnisse gespürt habe und ich die auch immer besser ausdrücken konnte. Heißt nicht, dass mir das heute immer super gelingt. Es gibt auch Momente, wo mir das heute immer noch nicht gelingt. Aber in Summe habe ich halt gemerkt, dass mir das immer besser gelingt und ja, also das würde ich sagen, ist ein Faktor erstmal, um das zu erklären, was wir da eigentlich machen. Und ich habe dann halt eine Zeit lang auch wirklich jede Woche 2,5 Stunden getanzt und das war gefühlt immer so wie meine wöchentliche Waschmaschine, also so nenne ich das gerne, weil einfach alles, was ich von der Woche so aufgestaut hatte, war, sei es Stress, sei es irgendeine Traurigkeit, sei es irgendeine Wut, irgendwas von irgendeinem Konflikt oder von irgendeiner Angst, die ich vielleicht hatte, weil ich irgendwie nicht wusste, was ich im Job irgendwie, wie ich das jetzt lösen sollte. All das, was irgendwie so in mir rumwaberte. Und das haben wir ja oft sehr, sehr viel. Wir haben ja viele Dinge, die in uns rumwabern. Und was dadurch passiert, ist, dass wir oft wie so Stresszyklen, nennt man das, haben, die nicht richtig beendet sind. Und das Schöne ist halt, beim Tanzen habe ich das Gefühl, diese ganzen Stresszyklen werden wie in so einer Waschmaschine mal beendet und dadurch ist man danach auch wieder frei, offen und kommt wieder in eine andere Präsenz. Und das habe ich einfach dadurch, dass ich das eine Zeit lang wirklich jede Woche 2,5 Stunden gemacht habe, habe ich das so oft erlebt. Und es war immer so cool, weil mein Tanzen war immer am Montag und es war immer so am Sonntag, dass ich dachte, yeah, morgen ist wieder Montag, ich kann endlich wieder tanzen gehen. Und es war immer so ein cooler Effekt, weil alle anderen natürlich, morgen ist Montag und ich, yay, morgen ist Montag.
Ja, genau. Ich finde es schön, wie du das beschreibst, dass wir, also wie du es von dir beschrieben hast und wie ich es ja auch kenne, wir kommen da zu so einer Conscious Movement Class und wir wollen es ja immer gut machen. Wir wollen mitmachen, so wie die anderen das von uns erwarten. Und jetzt ist da plötzlich ein Lehrer, ein Kursleiter, die erwarten gar nichts. Die sagen einfach, mach mal. Ja, wie, mach mal? Mein eigener Tanz, ich kenne meinen eigenen Tanz gar nicht. Was soll ich jetzt machen? Also so ein Gefühl, das merke ich ja ganz oft, haben die Menschen auch, wenn wir mit so Emotion starten. Und da gibt's natürlich Mittel und Wege, wie man die Menschen dahin führen kann. Aber tatsächlich ist es so, dass viele von uns das einfach verlernt haben. Natürlich, weil wir auch in der Schule so lernen. Ich habe doch da immer das Beispiel von meiner Tochter. Die hat ja meine ganze Soul-Motion-Ausbildung mitbekommen und da habe ich immer viel zu Hause auch getanzt mit Musik und so und die Kinder damals immer mitgemacht. Und dann in der dritten Klasse war das, glaube ich, dann gab es Tanzunterricht in der Schule und da, das war in den regulären Unterricht mit einverwoben. Ab jetzt jeden Dienstag dritte und vierte Stunde tanzen. Und dann war der erste Dienstag mit Tanzen und sie ist voller Freude in die Schule gegangen und dann kam sie zurück und hat überhaupt nichts erzählt. Dann sage ich, und wie war denn die Tanzstunde? Dann sie sagt, Mama, das war überhaupt kein Tanzen, was wir da gemacht haben. Wir mussten alle das Gleiche machen. Wir mussten alle vorwärts gehen und rückwärts gehen. Und dann, ich musste dann so lachen und sie hat das gar nicht verstanden. Und das ist halt eben dieser Unterschied von dem, was wir machen, du mit Azul, ich mit Soul Motion, dass wir eben nicht mehr das machen, was alle machen, sondern Schritt für Schritt in dem Tanz lernen, auf unseren Körper zu hören, was will er denn jetzt machen? Will er sich überhaupt bewegen oder lieber hinlegen? Und das ist ja auch ein Tanz, wenn ich einfach zur Musik mich hinlege und zuhöre oder die Bewegungen von anderen kopiere und mich vor allen Dingen einfach mal ausprobiere, was tut mir denn jetzt in dem Moment gut. Und das ist eben das Schöne, was ich auch finde, so wie du es beschrieben hast, was wir vom Tanzboden mit ins Leben nehmen, dass wir, wenn wir das mal auf der Tanzfläche erlebt haben, wenn ich nur auf mich höre, auf meine Impulse in meinem Körper und dem folge, wie gut sich das anfühlt, dann fällt es uns das natürlich auch leichter, das in unser Leben auch mitzunehmen.
Ja, und was ich auch noch einen ganz wichtigen Aspekt im Tanz finde, weil jetzt klingt das immer so, als ob das einfach nur dieses, ne, Gefühle und so weiter ist. Was ich schon auch erlebt habe im Tanz ist, dass ich wirklich auch an tieferen Themen gearbeitet habe. Deshalb auch habe ich auch eben gesagt, ich habe im Prinzip auch die Tode meiner Eltern auf dem Tanzboden verarbeitet, weil wir dann zum Beispiel auch mal intensivere Workshops machen, wo ich zum Beispiel 6 Tage hatte ich einen Workshop, wo wir wirklich sogenannte 3 Portals of Healing hieß der Workshop, also 3 Portale zur Heilung, wo wir einerseits unser Verhältnis zu unserer Mutter, unserem Vater, aber dann auch zu so einer göttlichen Unterstützung angeschaut haben, weil wir die ja auch oft kappen als Kind. Und da haben wir auch so wahnsinnig viele Sachen verarbeitet. Und was mich da halt am Tanz immer so fasziniert, dass ich sogar irgendwann mal an ein transgenerationales Trauma rangekommen bin im Tanzen. Und ganz wichtig, das kann jetzt natürlich auch Angst machen, so, oh Gott, das will ich gar nicht. Aber das zeigt einem der Körper ja auch nur dann, in dem Moment ist meine Erfahrung, wenn da wirklich bereit dazu ist. Und das fand ich halt auch total faszinierend. Und in dem Moment wusste ich, worum es geht. Aber oft ist es so, dass mein Körper auch Dinge im Tanz verarbeitet, wo ich gar nicht weiß, was da eigentlich, also wo ich auch keine Gedanken oder Erinnerungen oder so zu habe. Und trotzdem glaube ich aber, dass es total wichtig ist, dass mein Körper die Möglichkeit hat, das loszulassen, das zu transformieren, das zu verändern. Und ich glaube, dass wir davon auch alle sehr, sehr viel in unserem Körper gespeichert haben. Und was meine Erfahrung halt ist, ich habe immer so dieses Bild, wir haben viele Dinge, die wir halt in unserem Körper gespeichert haben, so wie ich halt auch eben erzählt habe von der Scheidung meiner Eltern, wo ich all diese Wut und Traurigkeit und so. Und wir sind ja im Prinzip permanent damit beschäftigt, uns, ich sag mal, zusammenzureißen. Und es ist wie so, als ob wir permanent damit beschäftigt sind, alle möglichen Bälle unter Wasser zu halten. Und uns ist es oft gar nicht so bewusst, und weil wir das ja schon unser ganzes Leben so organisieren, immer dieses Runterdrücken und uns ist auch oft gar nicht so bewusst, wie viel Energie das eigentlich braucht. Manchmal merken wir, irgendwie bin ich doch irgendwie ganz schön erschöpft und oft müde. Ja, könnte sein, dass du ganz schön viel in dir runter organisierst und wegorganisierst. organisierst. Und so der Tanz ist auch die Möglichkeit, so einen Ball nach dem nächsten hochkommen zu lassen. Und plötzlich habe ich viel mehr. Du hast eben gesagt, bei dir geht's um dieses Erfülltsein. Ja, genau. Wir können dann wieder erfüllt sein. Wir können wieder lebendig sein, weil wir nicht mehr so beschäftigt sind, die ganze Zeit diese ganzen Sachen wegzudrücken. Und das ist auch so das, was bei mir ganz, ganz stark im Tanz passiert ist. So diese ganzen Bälle, die wir permanent unbewusst wegdrücken, wegorganisieren, dass die wieder wegkommen. Und dadurch ja, haben wir halt die wieder Kapazität für Lebendigkeit.
Sind wir uns gegenseitig ins Wort gefallen. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, man kann da halt spielerisch ausprobieren, was passiert denn, wenn ich jetzt mal einen Ball hier hochlasse mit mir. Beim Tanz müssen jetzt ja nicht alle Bälle auf einmal hochploppen. Ja, sondern man kann das kann man dann schon steuern. Ja, wo will ich denn jetzt da mal hingehen? Wofür ist jetzt hier Raum? Und oft passiert das dann halt auch in dem Miteinander mit den anderen Tänzern. Ja, also keine Sorge, wenn du nicht tanzt, du musst jetzt nicht tanzen. Es lohnt sich aber immer, also wenn es bei dir in der Nähe irgendwo Conscious Movement gibt oder vielleicht machen ja Theresa und ich auch mal wieder gemeinsam einen Workshop, haben wir mal eine Zeit lang gemacht, ja, vielleicht machen wir das mal wieder. Dann probier das einfach mal aus. Also das Wichtige für dich zu wissen ist, du kannst nichts falsch machen. Und das ist doch wunderbar. Theresa, ja. Auf deiner Webseite, die ich ja auch in den Shownotes verlinken werde, also wenn ihr mehr über Theresa wissen wollt, dann schaut unbedingt in die Shownotes, weil da werde ich alle wichtigen Links für euch bereithalten. Du hast auf deiner Webseite ein wundervolles Zitat von dem Karl Honoré. Und du hast es sogar hervorgehoben und es lautet, ich lese es jetzt mal vor, in einer Welt, die süchtig nach Geschwindigkeit ist, ist Langsamkeit eine Superkraft. Theresa, wie setzt du diese Superkraft in deinem Leben und in deiner Arbeit um?
Also ich sag mal so von der Grund her, ich habe ja gesagt, ich habe in einer Unternehmensberatung gearbeitet, bin ich natürlich auch ein Mensch mit einer hohen Geschwindigkeit und ich habe aber halt immer mehr gemerkt, dass das auch wie eine Überlebensstrategie von mir ist, immer in diesem Funktionieren und noch tun und so weiter und so fort sein. Und das wiederum führt ja aber auch dazu, dass ich meine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr so spüre, dass ich gar nicht so mitkriege, was brauche ich eigentlich wirklich oder wenn ich spüre, bräuchte eigentlich das, es mir dann auch nicht erlaube, mir dafür Zeit zu nehmen und so weiter. Also gerade so Menschen, es gibt ja viele Menschen, die eigentlich sich gerne mehr Zeit für Selbstfürsorge nehmen wollen und immer wieder daran scheitern. Und das ist meiner Wahrnehmung nach auch, weil das Nervensystem das nicht zulässt. Und wie ich das umsetze in meinem Leben, dass ich mehr Langsamkeit zulasse, es ist tatsächlich so, man könnte ja jetzt denken, ich habe mich vor 3 Jahren selbstständig gemacht. Aber meine Selbstständigkeit ist eigentlich mein Weg, wirklich noch mehr in die Langsamkeit zu gehen, weil mir diese Selbstständigkeit den Rahmen gibt, das überhaupt machen zu können. Weil als ich früher noch in der Automobilbranche gearbeitet habe, da bin ich jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, dann hatte ich viel Verantwortung, weil ich oft Projektleitungen gemacht habe, beziehungsweise auch viele, viele Workshops und Trainings gegeben habe. Das heißt, ich war oft moderierend vor Gruppen. Und dann bist du natürlich viel irgendwie auch immer mit dem Außen beschäftigt und ich habe halt dann auch immer durchgezogen, dann kommen ja immer viele Anfragen, wenn du das auch noch gut machst und so und dann hast du irgendwie immer einen super vollen Kalender und rennst eigentlich immer nur deinem Kalender hinterher, so das war so meine Realität. Und ich habe aber halt auch immer mehr gemerkt, dass mir, und das ist auch immer nicht so leicht, sich das einzugestehen, weil mein Job hat mir schon auch Spaß gemacht, der hat mir auch viel Freude gemacht, ich habe das super gerne gemacht, aber irgendwie habe ich immer mehr gemerkt, dass ich mir eigentlich ein nervensystemfreundlicheres Leben wünschen würde, so nenne ich das mal. Ich habe halt gewusst, okay, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, dann besteht die Gefahr, weil das Problem ist am Nervensystem, wenn es das ganze Leben lang so funktioniert hat, immer auf Highspeed mit 130 über die Autobahn. Also ich würde sagen, 100 war es bei mir nicht. Das sind andere, die noch krasser unterwegs sind. Die laufen dann auch noch Marathon und so. Aber ich sag mal, ich war mein Leben lang immer mit 130 auf der Autobahn unterwegs. Und wenn du dann plötzlich sagst, ach, ich werde jetzt selbstständig, ist die große Gefahr, dass du dann mit 130 weitermachst. Und diese Gefahr war mir sehr bewusst, weil ich halt verstanden hatte, dass das am Ende eine Überlebensstrategie meines Nervensystems war. Und so habe ich sehr bewusst gesagt, und ich möchte das nicht, ich möchte mir nicht mein eigenes nächstes Hamsterrad aufbauen. Und das ist für mich auch immer noch ein Prozess. Ich habe immer noch Tage, wo ich dann irgendwann da sitze und denke, Scheiße, heute hast du nicht genug gemacht und du müsstest doch mehr und so weiter und so fort. Und trotzdem, wenn ich heute auf mein Leben schaue, dann würde ich trotzdem sagen, dass ich wirklich ein nervensystemfreundliches Leben mir inzwischen aufgebaut habe. Das heißt, ich schlafe genug, ich achte wirklich auch, also aufs Essen habe ich vorher auch schon geachtet, aber dadurch, dass ich halt mehr zu Hause bin, zumindest wenn ich jetzt nicht in einem Training bin, dann koche ich halt immer selber. Ich schaue, bewege mich mehr. Als ich früher noch angestellt war, habe ich mich einfach auch weniger bewegt, weil mir einfach Bewegung untertags wichtig ist. Und so lebe ich für mich mehr und mehr die Langsamkeit. Und wo mir das halt vor allem wichtig, also mal aufgefallen ist, das finde ich immer so super spannend. Ich hatte irgendwann mal auch einen Workshop geplant und wusste so, okay, ich habe voll viel zu tun. Und dann saß ich an meinem Schreibtisch und war so voll in diesen Dingen. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie dieses Ich muss in mir aufstieg. Dieses, jetzt muss ich aber noch weitermachen und ich muss das jetzt durchziehen. Und ich bin eigentlich schon hinten dran und jetzt kann ich auf gar keinen Fall eine Pause machen. So, und dann, weil ich so inzwischen so viel über mein Nervensystem weiß, wusste ich, okay, diese Gedanken haben auch was mit meinem aktuellen Nervensystemzustand zu tun. Und dann habe ich gesagt, so Theresa, jetzt machst du erst recht eine Pause. So, dann bin ich, weil wir lernen ja auch nur was Neues und unser Nervensystem lernt nur was Neues, wenn wir auch mal neue Muster ausprobieren. Also habe ich gedacht, okay, jetzt machst du erst recht eine Pause. Dann bin ich spazieren gegangen. Und habe gemerkt, boah, ich bin voll in meinem Film immer noch, dass alles ganz dramatisch ist und ich das alles nicht schaffe und mein Nervensystem war immer noch im Drama pur. Und dann habe ich gesagt, ja gut, Theresa, dann machen wir heute einen besonders langen Spaziergang. So, dann habe ich einen besonders langen Spaziergang gemacht und als ich nach Hause kam, dachte ich, wo ist eigentlich das Problem? Du machst jetzt heute noch das, das und das, das schaffst du gut und den Rest machst du morgen. So. Und dann fand ich das so krass, weil das mir auch bewusst hat, wie krass unsere Gedanken halt auch abhängig sind von dem Nervensystemzustand, in dem wir sind.
Was da plötzlich möglich ist, wenn man da so ein bisschen umswitcht, gell?
Genau. Und sich Langsamkeit erlaubt, sich Spaziergehen erlaubt.
Ja, also wir sind da ja, glaube ich, schon ähnlich. Ich bin ja Frühaufsteherin und ich habe ja früher die Morgenstunden immer genutzt, um schon mal loszulegen. Weil dann habe ich um 9 Uhr, wenn meine Kollegen zur Arbeit kamen, hatte ich faktisch schon so viel gearbeitet wie die am ganzen Tag. Und ich habe das tatsächlich auch durch Soul Motion gelernt, weil da war bei meiner Leadership-Prüfung, da sollten wir uns halt mit einer Facette von Soul Motion besonders beschäftigen. Wir durften das auswählen und dann habe ich gedacht, ich nehme die größte Herausforderung, präsente Pause. Da habe ich mich ein halbes Jahr jeden Tag mit meinen Pausen beschäftigt und tatsächlich, ich würde auch sagen, das hilft mir bis heute, weil ich fange ja schon morgens mit einer Pause an. Ich stehe auf und lege mich erstmal auf den Boden.
Und machst Yoga Nidra?
Ich mache wirklich eine Verbindung mit mir und meinem Körper. Da mache ich den Morgengruß, dann mache ich Gymnastik, dann kümmere ich mich um meine Kinder und dann gehe ich laufen und dann frühstücke ich und dann erst fange ich an mit meiner Arbeit. Und bei mir war das eben anders als bei dir. Ich bin auch aus dem Grund selbstständig, weil ich genau so in den Tag starten will.
Ja.
Dass niemand sagt, ja. So, und jetzt um 7.30 Uhr ist dein erster Termin, weil da habe ich den Termin mit mir selbst. Wenn ich all das gemacht habe, dann und eben ohne Zeitdruck, dann kann ich auch am Abend länger arbeiten, ganz entspannt, weil ich mich ja schon gut um mich gekümmert habe. Aber ich achte tatsächlich auch bei meinen Coachings immer auf die Pausen zwischen den einzelnen Terminen, weil ich auch gemerkt habe, es braucht eine Pause dazwischen. Und und das Wichtige halt auch mit dem guten Gewissen, die Pause. Genau. Ja, da sind wir ja schon bei dem nächsten, dein Podcast. Du hast ja auch selber einen Podcast, wo ich auch schon mal zu Gast war und der heißt Ruhepol. Das passt ja gut zur Pause. Und in einer deiner Podcast-Folgen, und das passt jetzt auch gut zu dem Thema Pause, da, also beschreibst ja in deinem Podcast generell, wie es dir mit deiner Selbstständigkeit so geht und bist da sehr, sehr offen auch in dem, was du über dich berichtest, über das Nervensystem, deine persönlichen Erfahrungen. Und eine deiner Folgen, die habe ich ganz besonders gern gehört, weil das wäre jetzt für mich beispielsweise noch eine große Herausforderung und fand es super spannend. Die Folge heißt Weniger scrollen, mehr leben. Mein Jahr fast ohne Social Media. Theresa, wie kam es dazu?
Ja, also dazu muss ich sagen, ich bin ja von meiner Generation her jemand, der im Prinzip schon so angefangen hat mit Social Media mehr und mehr. Ich aufzuwachsen ist jetzt falsch, aber in meinem Studium gab es damals dieses StudiVZ, das vielleicht der ein oder andere noch kennt. Es ist ja dann zu MeinVZ drüber gewechselt und dann gab es irgendwann Facebook. Und ich würde sagen, ich hatte schon mal eine Phase, wo ich auch so super viel in Facebook rumgescrollt und gelesen und dann auch gar nicht mehr davon weggekommen bin. Ich würde sagen, das war so um 2015, 16 so rum. Also natürlich nicht von weggekommen, aber viel zu viel Zeit drauf verbracht. Wir kennen diesen Effekt alle. Und irgendwann ist es dann aber weg gewesen. Also ich weiß, dass ich dann auch mich gar nicht mehr dafür interessiert habe. Ich war gar keine Zeit mehr auf Social Media verbracht. Ich weiß gar nicht so genau, wie das eigentlich passiert ist, aber es ist irgendwann passiert. Und dann kam irgendwann so dieses Idee auch mit mehr Selbstständigkeit und so. Dann habe ich irgendwann gedacht, weil meine Schwester so viel auf LinkedIn gemacht hat und auch erzählt hat, dann habe ich mal auf LinkedIn ein Profil eröffnet. Aber dann irgendwie habe ich gemerkt, gefühlt habe ich Social Media durch so. Und als ich dann mich selbstständig machen wollte, wusste ich ja, okay, jetzt muss ich ja aber vielleicht doch. Und alle reden immer davon, dass man Instagram machen muss und bla bla bla. Und dann habe ich mir einen Instagram-Account gemacht. Das war 2022 und habe dann auch anderthalb Jahre ungefähr regelmäßig gepostet. Ich muss aber sagen, dass mich das immer auch so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Vor allem am Anfang war ich auch noch bei BMW angestellt. Das heißt, ich habe halt neben meinem Job halt dann diese Sachen noch gemacht. Und dann irgendwann war ich voll selbstständig. Da hat es mir auch immer mal in Phasen Spaß gemacht. Und trotzdem gab es immer wieder Phasen, wo es mich auch sehr unter Druck gesetzt hat. Vielleicht hat es mich gar nicht so sehr unter Druck gesetzt, aber dann kamen so wenig Likes und dann kam so wenig das und dann kam so wenig das. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, boah, krass, was das alles mit meinem Nervensystem macht. So immer, also ich war ständig wieder in dieser Scham drin, ich fühle mich nicht richtig und ich müsste es alles anders machen. Und vor allem, was ich halt immer mehr gemerkt habe, ist, dass ich auch mal, wie meine eigene, also ich bin ja eh diejenige, die sich schwer tut, ihre eigenen Bedürfnisse zu verstehen. Und ich wusste ja am Anfang meiner Selbstständigkeit, okay, das ganze Marketing-Game, das muss ich irgendwie erstmal verstehen. Also habe ich alles, was ich gefühlt habe, auch erstmal verdrängt, weil ich dachte, die anderen wissen es ja besser als ich, weil ich ja keine Marketing-Expertin bin. Bin da sehr viel auch über mein eigenes Gefühl drüber gegangen und habe versucht und so weiter. Und irgendwann habe ich aber mehr und mehr gemerkt, dass ich auch ein Wertethema habe, weil ich einfach immer mehr gemerkt habe, selbst wenn ich jetzt nicht Creator auf Instagram bin, sondern einfach nur Konsument, wie krass einfach die ganzen Algorithmen, so wie Marketing funktioniert, das einfach nur das Nervensystem nutzt und dich bewusst abhängig macht und dass die Algorithmen halt so sind, dass du nicht loskommst. Und dann hatte ich irgendwann immer mehr auch einen Wertkonflikt, weil ich gesagt habe, hey, ich bin irgendwie Nervensystemcoach und gleichzeitig mache ich hier Werbung auf einer Plattform, die dich süchtig macht. Also irgendwie fand ich das immer schräger. Und habe dann irgendwann für mich entschieden, dass ich das nicht mehr möchte, dass ich wirklich lieber einen Podcast habe, einen Newsletter schreibe, als so dieses schnell, schnell, weil ich habe das Gefühl, die Welt ist eh schon so schnell, süchtig nach Geschwindigkeit, dass ich einfach das Gefühl hatte, nee, auch in meinem Content möchte ich gerne Langsamkeit. Und dann habe ich diesen radikalen Schritt gemacht und erst habe ich nicht mehr gepostet und ein halbes Jahr später habe ich meinen Account gelöscht, also Instagram.
Das ist sehr, sehr
konsequent. Auf LinkedIn findet man mich noch, aber ich poste da aktuell gar nichts.
Also wenn ihr Theresa finden wollt, dann geht auf ihre Website, hört euch ihren Podcast an. Also ich gehe ein bisschen einen anderen Weg. Ich selber bin, ja, Social Media, ich möchte es eigentlich auch nicht so gern so viel Platz in meinem Leben haben, aber ich persönlich möchte halt die Menschen erreichen und sie vielleicht aus dem Schnelllebigen so ein bisschen rausholen und in die Langsamkeit bringen. Aber ich finde das wirklich bewundernswert und die Folge in deinem Podcast wirklich spannend mal anzuhören. Theresa, du hast auch mal gesagt, lange dachte ich, dass das System sei schuld daran, dass ich funktioniere und mich anpasse. Und das machte mich ohnmächtig. Heute weiß ich, und das finde ich eben so spannend für Trauernde, das ist jetzt mein Eindruck, Veränderung beginnt nicht im Außen, sondern damit, mit mir selbst verbunden zu bleiben. Mhm. Also es geht darum, in Verbindung zu kommen mit uns selbst, mit anderen, mit dem Leben. Mhm. Und genau darum geht es ja eben in der Trauer, wenn wir sagen wollen, Trauerarbeit auch. Würdest du sagen, genau, dass du erst dann mit deiner Trauer in Verbindung gekommen bist, als du die Verbindung zu dir selbst wiederentdeckt hattest? Also nachdem du angefangen hast, erst wieder zu sprechen bei dem Tod deines Vaters und dann?
Also ich würde schon sagen, dass eine gewisse Art von Verbindung immer notwendig ist, um überhaupt zu spüren. Also solange wir noch am Funktionieren sind, haben wir ja auch, also das ist ja auch vom Nervensystem her wieder so, wenn wir funktionieren, dann meint ja auch unser System, ich muss jetzt hier funktionieren, um sicher zu sein. Und indem ich die Verbindung wieder zu mir finde, und erlaube, kann ich dann auch überhaupt den Zugang zu meinen Gefühlen finden. In dem Moment ist es, Trauer ist ja auch ein weiter Begriff, ne? Weil innerhalb der Trauer haben wir ja auch nicht nur Traurigkeit, sondern auch Wut und was weiß ich nicht alles, Ohnmacht. Da ist ja auch sehr, sehr viel. Und ich glaube schon, dass wenn wir den Zugang zu uns finden, dass das so der Schlüssel ist, um überhaupt die Gefühle zu fühlen und zu spüren und zu erlauben. Und dann halt am Ende auch, wo wir ja jetzt auch schon viel drüber gesprochen haben, die Bedürfnisse wieder mehr wahrzunehmen. Und ich muss sagen, ich hatte, also ist gar nicht, ist schon ein bisschen länger her, aber es war super spannend. Ich habe ein Nervensystem-Coaching gemacht für eine Frau, die gerade in einer akuten Trauerphase um ihren Hund war. Also der war wirklich erst ein paar Tage vorher gestorben. Und dann habe ich ein Nervensystem-Coaching mit ihr gemacht. Und dann hat sie nach dem Coaching gesagt, ah, Theresa, ich glaube, jetzt nehme ich mir erstmal eine heiße Badewanne, weil ich habe eigentlich auch schon seit 3 Tagen nicht geduscht. Und dann habe ich mich so gefreut, weil ich mir dachte so, ja, sie nimmt erstmal wahr, dass ihr total kalt ist, was ja auch typisch ist in der Trauer. Sie nimmt wahr, dass sie irgendwie gerne sich mal wieder um sich kümmern würde. Und das fand ich halt so schön, weil sie durch diese Session überhaupt wieder mehr in Kontakt mit sich gekommen ist. Und dann war es möglich, dass sie sagt, jetzt nehme ich mir eine heiße Badewanne und kümmere mich mal wieder auch um mich.
Mhm. Ja, darum geht's wirklich, dass wir da in die Verbindung wieder kommen und spüren, was brauche ich denn jetzt? Was tut mir denn jetzt gut neben dem Schmerz, der vielleicht da ist, neben der Trauer oder jetzt, wie wir auch gelernt haben, Trauer kann stark mit Scham verbunden sein. Was tut mir denn jetzt in dem Moment wirklich, wirklich gut? Eine Sache, die ich auch noch spannend fand, jetzt so bei der Recherche und meiner Vorbereitung auf das Gespräch hier. Du sagst ja nicht nur in Ruhe kommen und Verbindung kommen zu sich selbst, sondern du sagst sogar, und da lache ich so ein bisschen, weil eine der ersten Übungen, Körperübungen, die ich mit den Menschen mache, die heißt Baum, bei mir der Baum. Und du sagst, in meinem nächsten Leben werde ich ein Baum. Woher weißt du das, Theresa?
Das ist irgendwie eigentlich gar nichts, was ich so richtig, wo ich sagen würde, das weiß ich. Das ist irgendwie was ich irgendwann mal gesagt habe. Also ich habe irgendwie so, ich weiß noch nicht mal mehr welchen Baum, aber ich liebe Bäume schon immer und ich liebe vor allem so wirklich Bäume, die so eine Weisheit tragen, die so einfach so eine Größe haben. Letzte Woche war ich mit meinem Mann wandern, da habe ich auch wieder so ein paar Bäume gesehen. Und wenn ich diese Bäume sehe, dann geht so mein Herz auf. Und ich glaube, irgendwann habe ich das mal so gesagt und dann habe ich irgendwie gesagt, oh, in meinem nächsten Leben werde ich Baum. Also das war einfach so in dem Moment so ein spontaner Ausspruch von mir. Und ja, ich finde das immer noch einen schönen Gedanken, auch wenn alle mich immer angucken, weil man so aus Karma-Sicht und so denkt man ja immer, das wäre ein totaler Abstieg, aber ich finde das gar nicht.
Ja, wirklich? Wer denkt das, dass das ein Abstieg ist?
Na, aus Karma-Sicht. Aus Karma-Sicht ist doch, muss man doch irgendwie erleuchtet werden und ist man als Ameise weniger wert als Mensch und diese ganzen Sachen.
Ach so. Ja, also ich weiß nicht, ob der Baum weniger wert ist. Ich hab mir es gerade letztens gedacht, als ich da auch beim Spaziergang unterwegs war. Da stand so ein uralter Baum und wenn man sich überlegt, was der Baum schon alles gesehen hat, wie viele Menschen vielleicht da schon unter dem Baum saßen und gelacht haben, aber vielleicht auch geweint haben. Und der Baum ist immer noch da.
Wie viele Vögel da drauf genistet haben.
Ja, genau. Ja. Also, das ist schon eine schöne Vorstellung. Theresa, bevor wir heute mit dem Gespräch angefangen haben, hast du mir nochmal ganz kurz erzählt, auch dass vor kurzem, vor ein paar Monaten, dein Stiefvater verstorben ist. Und da haben wir uns ganz kurz drüber unterhalten, was da so alles auf einen zukommt und an Bürokratie und so weiter auch. Wie kann uns da die Arbeit mit dem Nervensystem unterstützen, wenn uns die ganzen Anforderungen von außen überfordern? Oder vielleicht erstmal sehr fordern und dann möglicherweise überfordern.
Ja, also erstmal muss ich sagen, ich finde es für alle Trauernde einfach krass, was da alles kommt. Also Hintergrund ist einfach, mein Stiefvater hatte keine eigenen Kinder und dadurch, dass meine Mutter ja schon gestorben ist, landet das ganze Thema jetzt bei meinen Geschwistern und mir. Letzten Endes auch das Erbe, ne? Also aber trotzdem damit ja auch die ganzen Rechte und Pflichten, die man damit eingeht. Und ich merke halt, einerseits tut's mir extrem gut und da habe ich aber Glück, dass das so ist, dass ich mit meinen Geschwistern in einem mega guten Kontakt bin. Das heißt, das ist erstmal ein total guter Faktor, weil wir uns permanent auch, wenn irgendwas ist, korregulieren können. Also wenn ich in einer Überforderung lande, kann ja meine Schwester irgendwie was übernehmen und so weiter. Das heißt, wir sind da auch immer im guten Kontakt, dass wir uns stärkenorientiert aufstellen. Das heißt, aber da habe ich auch Glück, weil ich weiß, ich höre von so vielen Trauernden auch oder gerade bei Geschwistern, dass das halt nicht so leicht funktioniert, weil halt vielleicht Konflikte da sind. Da muss ich sagen, habe ich wirklich Glück. Aber trotzdem, wenn man daraus lernen will, vielleicht gibt's ja Menschen, die du in deinem Umfeld hast, die dir bei den ganzen administrativen Sachen wirklich auch wie helfen können, wo du weißt, okay, ich habe jemanden, der kennt sich gut mit Steuern aus und wenn da ein Brief vom Finanzamt kommt, dann guckt er sich mit mir den Finanzamtsbrief an. Also ich glaube, da kann wirklich so dieses, und das erlauben wir uns ja auch oft nicht, Hilfe zu holen. Aber, das möchte ich auch sagen, aus Nervensystemsicht haben wir ja, das habe ich selber noch gar nicht vor so langer Zeit gelernt, weil man sagt ja immer, im Nervensystem gibt es diese klassischen Kampf, Flucht, also Flee, Fight, Freeze und so weiter. Das sind unsere Überlebensstrategien. Aber auch eine Möglichkeit des Überlebens fürs Nervensystem ist die Hilfe von außen. Und ja, mir hat es total...
Ja, das ist absolut und da ist natürlich der Sympathikus erstmal, er muss erstmal aktiv werden, um die Hilfe aktiv zu holen, ja, und das dürfen wir uns halt, das ist eben statt kämpfen oder davonrennen, sich Hilfe holen, das ist die dritte Möglichkeit. Genau.
Und das will ich einfach nochmal benennen, damit halt wirklich Menschen sich wirklich erlauben, die Hilfe, weil ich weiß, gerade wenn wir in der Trauer sind, ist es ja oft total schwer, sich auch noch Hilfe zu holen. Das ist ja oft auch gar nicht möglich und vielleicht aber als Idee, das ist auch etwas, was uns helfen kann, vielleicht hilft der Gedanke. Und was mir schon auch hilft, also ich habe tatsächlich gestern erst wieder einen Brief bekommen, wo ich mir gemerkt habe, ich habe den auch nicht kapiert. Das waren irgendwie 9 Seiten und 3-mal noch ein Separat zwischendrin. Und dann dachte ich so, was wollen Sie denn jetzt eigentlich? Ist es nur ein Bescheid oder muss ich irgendwas tun? So. Okay. Und ich habe aber gemerkt, ich kam wirklich wenn ich aufs Nervensystem geschaut habe, war ich in so einer Überforderung. Und das Problem ist ja, dass wenn wir aus dem Nervensystem Sicht in so einer Überforderung sind, dann können wir auch nicht mehr so gut nachdenken. Das heißt, wir können dann vielleicht die Informationen auch nicht so gut aufnehmen. Und ich habe mir vorgenommen, die nächsten Tage, wenn ich mich entspannt fühle, das nochmal anzugucken, weil ich glaube, dass ich dann auch viel besser verstehe, was da eigentlich steht und was da eigentlich zu tun ist. Also sich wirklich auch zu gucken, wenn ich eh schon spüre, dass ich in so einer Überforderung bin oder in einer Angst oder Wut, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich vielleicht die Informationen, die vielleicht sogar eigentlich da wären, gar nicht richtig aufnehmen kann.
Genau, und das finde ich auch ein super, super Tipp. Und das schließt ja wieder zu dem an, was wir vorhin gesagt haben, mal eine Pause zu machen, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und klar, ich weiß schon, manchmal sind da solche Fristen gesetzt von irgendwelchen Ämtern oder Versicherung oder so. Man muss jetzt innerhalb von einer bestimmten Zeit antworten. Aber das ist in der Regel nicht innerhalb von 24 Stunden. Das ist auch nicht innerhalb der nächsten 10 Minuten, sondern wenn wir, und deshalb finde ich das Beispiel von dir sehr, sehr hilfreich. Wir können uns auch Zeit lassen, Dinge zu beantworten. Ja, natürlich ist es nicht gut, wenn wir es ganz nach hinten schieben und uns erst in einem halben Jahr wieder anschauen. Aber eben bewusst das anschauen und auch. Und da ist ja eben auch wieder wichtig, hinzuspüren, so wie du es gesagt hast, wenn wir merken, boah, das überfordert mich jetzt total, ich kann mich ja gar nicht darauf konzentrieren, dann kann es eben so viel besser sein, das beiseite zu legen, sich auszuruhen, vielleicht einen Spaziergang zu machen, so wie du es vorhin auch geschildert hast, und den dann noch ein bisschen länger und vielleicht noch ein bisschen länger zu machen, so dass wir uns wieder nähern und wieder stärken und uns dann um diese Themen kümmern.
Ja, und was ich auch noch sagen kann, ich habe wirklich auch gute Erfahrungen gemacht, anzurufen bei den Behörden oder so. Und ich weiß noch, ich hatte im November, glaube ich mal, da musste ich 2 Telefonate führen und ich habe die so prokrastiniert. Eine mit dem Finanzamt und eine mit dem Amtsgericht und tatsächlich noch einen dritten. So. Und ich habe die 3 so prokrastiniert, weil ich so dieses, oh Gott, wenn ich da mal den Behörden anrufe und so. Dann habe ich da angerufen und die waren alle so freundlich. Also ich meine, das ist natürlich nicht garantiert, aber ich habe echt so gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe denen das dann auch immer mal gespiegelt. Also ich weiß noch, dass ich kürzlich ein Gespräch auch mit einer vom Amtsgericht hatte. Und ich habe mich echt bei ihr bedankt, dass sie immer so freundlich ist und dass sie immer sich Zeit nimmt, weil ich das nicht selbstverständlich finde. Und habe ihr auch gesagt, dass ich am Anfang immer Schiss hatte anzurufen und dass es inzwischen überhaupt gar nicht mehr so ist. Und die hat sich so gefreut. Die hat gesagt, ach, das ist ja so schön, auch mal so ein Feedback zu bekommen. Wo ich mir denke, ja, und auch so, wenn ihr solche Erfahrungen macht, den Menschen das auch spiegeln, damit vielleicht andere Trauernde auch mehr und mehr diese Erfahrung machen können.
Ja, absolut. Theresa, ich schaue auf die Uhr, wir haben schon ganz schön lang gesprochen. Ich würde jetzt nochmal so ganz kurz zusammenfassen, was ich jetzt so für mich und vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen mitgenommen habe. Also was mir jetzt ganz besonders in Erinnerung bleibt von unserem Gespräch ist, dass die Trauer intensiv mit Scham verbunden sein kann und der Trauer dadurch natürlich auch im Weg steht. Und dass auf der anderen Seite die Verbindung zu uns selbst uns eben den Zugang genau vielleicht auch zu dieser Scham und auch zu unserer Trauer unterstützen kann, uns da helfen kann. Und wenn wir bei Unterstützung sind, dass du auch allen rätst, wir dürfen uns aktiv um Unterstützung kümmern. Wir dürfen uns die holen und um uns gut um uns in unserer Trauer zu kümmern. Und was ich auch gelernt habe, wenn wir selbstständig uns machen. Und manchmal, wenn wir auch in die Selbstständigkeit gezwungen, wenn wir jetzt ein geliebtes Wesen verlieren, vorher waren wir vielleicht ein Team aus 2, plötzlich bin ich hier alleine, da bin ich ja auch mehr oder weniger selbstständig, jetzt für alle Themen verantwortlich, dass wir uns auch da den Raum für die Langsamkeit nehmen dürfen. Und noch eine Sache habe ich gelernt heute und ist vielleicht für alle Eltern wichtig, die da heute zuhören. Als du ein Kind warst, Theresa, und eigentlich eine Trauer hätte da sein dürfen, wo man sich vielleicht als Kind eben auch mal wünscht, in den Arm genommen und getröstet zu werden, da gab's das in der Form nicht. Und dann bist du in eine Schockstarre verfallen. Also, dass wir da vielleicht, wenn wir Kinder haben, drauf achten, wie es denen auch so geht. Und dass wir dann nicht erst dann viele, viele Jahre warten, bis dann der nächste Trauerfall kommt, um anzufangen zu reden. Wie geht's mir eigentlich? Wie ging's mir eigentlich? Und dann auf den übernächsten Trauerfall beispielsweise zu warten, um zu sagen, jetzt schaue ich da mal hin. Was fühle ich überhaupt? Das nehme ich so mit. Möchtest du gern noch was ergänzen, Theresa?
Ja, was ich vielleicht ergänzen möchte, weil du ja sagst, wir sollten uns dann die Langsamkeit nehmen. Und genau das ist halt oft wirklich nicht möglich. Und das ist im Nervensystem bedingt. Also das Nervensystem verhindert dann im Prinzip, weil es meint, es ist nicht sicher, wenn ich mir jetzt eine Pause nehme. Das heißt, wenn du da auch irgendwie spürst für dich, hey, mir fällt es aber so schwer, diese Langsamkeit zu nehmen, dann kann das wirklich ein Schlüssel sein, dass du dich mit deinem eigenen Nervensystem mal noch tiefer beschäftigst, verstehst, wie das funktioniert und so weiter. Weil das ist für mich zumindest der Schlüssel gewesen, dass ich auch nochmal neben all dem Verarbeiten von der Trauer, die ja bei mir jetzt auch schon etwas her ist, aber dass ich nochmal mehr Lebendigkeit in meinem Leben fühle.
Auch mal mehr Lebendigkeit, weil du dich mit dem Nervensystem auch intellektuell vom Verstand her beschäftigt hast und das dann in deinem Körper umgesetzt hast. Ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Gell? Bei manchen Menschen gelingt es ja, in die Ruhe zu kommen, indem wir die Ruhe einfach mal erfahren und sie wirklich zulassen können. Aber klar, es gibt Menschen, das erlebe ich ja auch immer wieder, da ist wie so eine Barriere, die Ruhe es kann einfach gar nicht funktionieren. Ja, das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, ich würde dann jetzt langsam zum Ende kommen von dieser Folge und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier im Podcast wieder hören oder auf YouTube wieder sehen. Bis dahin herzliche und bewegte Grüße, deine Tanja und
Theresa.
Ja, und wenn dir mein Podcast gefallen hat und er hilfreich für dich war, dann lass gern eine Bewertung oder einen Kommentar da. Damit hilfst du mir, weil ich dann weiß, wovon du dir mehr wünschst. Aber vor allem hilfst du anderen Trauernden, die sich auch Orientierung in ihrer Trauer wünschen. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, findest du mehr Informationen auf meiner Webseite www.dr.tanja-pfister.de und dort kannst du dir auch meinen wöchentlichen Newsletter holen. Die Webseite von Theresa packe ich dir in die Shownotes. Theresa hat auch einen Newsletter, den kannst du dir auch holen, der ist auch sehr empfehlenswert. Und Theresa findest du nicht mehr, aber mich findest du noch auf den sozialen Medien und auch dauerhaft bei Instagram, Facebook und LinkedIn.